Heute werde ich mal erstmals in diesem Semester auf die Seite, auf die Webseite zu sprechen kommen, die ich für diese Lehrveranstaltung eingerichtet habe, im vergangenen Semester schon. Und in diesem Semester ist sie jetzt auf dem neuesten Stand. Die Adresse ist wittgenstein.philo.at/lv2html. Sie finden da mal zusammengefasst die Downloads der Vorlesungen vom vergangenen Semester, und ich habe hier auch schon die für dieses Semester verfügbaren Downloads hingeschrieben und gelinkt. Das ist das, was Sie in der Audiothek auch kriegen können. Hier ist es einfach nur praktisch zusammengefasst. Wozu ich die Seite heute aber ganz speziell brauche, ist eine Fremdenführerfunktion durch das ziemlich verworrene Dickicht der Textsituation im Zusammenhang mit den philosophischen Untersuchungen. Ich werde Ihnen heute philologische Informationen geben, mal in der ersten Hälfte der Veranstaltung. In der zweiten Hälfte komme ich dann inhaltlich auf das projektierte Vorwort aus 1930 zurück, weil ich da den Bogen noch zu Ende zeichnen möchte, den ich mit der Phänomenologie des Geistes über Nietzsche und Tractatus begonnen habe. Heute aber zunächst einmal schiebe ich also sozusagen noch auf, mache es noch ein bisschen spannend und mache ein Zwischenspiel. Und dieses Zwischenspiel hat eben etwas mit, auch durchaus mit Editionstechnik zu tun. Sie haben in dem Semester das noch nicht so offeriert bekommen von mir, aber eine wichtige Thematik, ein wichtiges Anliegen im Zusammenhang mit Wittgenstein-Philosophie ist mir auch Wittgenstein-Philologie, und ich versuche, so gut ich kann, diese beiden Sachen auch aufeinander zu beziehen. Philologie, vor allem in einer solchen doch einigermaßen komplexen Situation, geht nicht ohne Tränen ab, sozusagen, nicht ohne viele Zahlen und komplizierte Zuordnungen, und etwas von dem, ich warne Sie gleich, werde ich Ihnen heute zumuten. Einerseits gibt es vielleicht einige von Ihnen, die das gerne genauer anschauen, die das gerne machen, die sich da gerne einlesen. Für die soll das ein kleiner Start sein, ohne dass ich das in der Vorlesung dieses Semesters allzu arg weiterverfolgen werde. Und für die anderen soll es zumindest einmal dienen als ein Warnsignal dafür, wie komplex diese Sachen im Hintergrund eigentlich sind und wie sehr man in philologischer Hinsicht da auf Schwierigkeiten kommt und in die Details gehen kann. Und es soll Ihnen auch eine Handhabe geben für die Verwendung dieses Wittgenstein-Nachlasses bei NLX, also bei Intellex. Ich habe Ihnen schon das letzte Mal gesagt und werde es heute dann auch noch genauer durchgehen. Die Präsentation des Wittgenstein-Nachlasses in dieser Web-Umgebung ist einerseits sehr praktisch und andererseits aber an vielen Stellen ganz deutlich irreführend und auch behindernd eigentlich. Und das gehört auch zu den Fragen, die mich in Richtung Medienphilosophie beschäftigen. Wie sehr wird eine bestimmte Möglichkeit forciert und andere Sachen abgeblendet auf dem Wege der digitalen Präsentation. Das wird heute die Aufgabe sein. Ich werde dann mit Anfang der Osterferien die Vorwortsache beschließen und fange nach Ostern an, jetzt nur als Vorankündigung, mit einer philosophischen Bemerkung. Was es mit dieser eine philosophische Bemerkung auf sich hat, werde ich Ihnen heute unter anderem gleich erzählen. Die Leute, die das teilweise schon kennen, was ich Ihnen zeige aus dem vergangenen Semester, bitte ich um kurze Nachsicht. Ich muss aber, vielleicht ist es für Sie auch nicht so schlecht, sich das nochmal wiederum Revue passieren zu lassen. Sie haben hier vier Skizzen. Ich hatte im vergangenen Semester habe ich relativ viel über die Skizze Paragraph 1 bis 4 der philosophischen Untersuchungen gesagt. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ich muss Ihnen aber diese Skizze hier nochmal in Erinnerung rufen. Und zwar aus dem folgenden Grund: Wenn wir von Nachlass, also von Nachlassversionen des Vorworts für die philosophischen Untersuchungen sprechen, dann muss man irgendwann wissen, irgendwie wissen, was ist die Karriere des Oeuvres selbst, was ist also die Karriere der philosophischen Untersuchungen selbst, weil es wird sich zeigen, dass eben eine Reihe von Vorwortentwürfen jeweils zuzuordnen ist einer Reihe von Werkstufen im Zusammenhang mit den philosophischen Untersuchungen selbst. Und in dieser Hinsicht sollte ich auch gleich ein zweites Fenster aufmachen, damit man das dann gut sehen kann. Ja, ich habe Ihnen hier, das ist auch ein Thema, dass die gegenwärtige Lehrveranstaltung etwas übersteigt und dass ich nur schnell andeuten kann. Ich habe Ihnen hier so eine Skizze gemacht, die sich einer gewissen Terminologie bedient, einer Terminologie und einer Grammatik, einer visuellen Grammatik, die man bezeichnet mit UML, Universal Modeling Language. Das werden die meisten von Ihnen noch nicht gehört haben, ist der Software-Standard, der reguliert, wie hauptsächlich computergesteuerte Abläufe auf eine sachgerechte Art und Weise visuell dargestellt werden. Und nicht nur das, wie sie visuell dargestellt werden, sondern der wirkliche Punkt dahinter ist, dass man aus der visuellen Darstellung von solchen Computerabläufen auch Programmcode prinzipiell erzeugen kann, sodass, wenn man die Sache richtig darstellt, das Programm, das den beabsichtigten Ablauf implementiert, relativ schnell aus der Darstellung deduzierbar ist, ableitbar ist. Das betrifft, das ist eine ferne Zukunftsaussicht, die ich hier habe, weil ich wohl glaube, dass man die Visualisierung des Wittgenstein-Nachlasses so anlegen kann, dass man dann mit dem Nachlass selber bestimmte elektronische Manipulationen vornehmen kann. Das will ich aber auch jetzt hier nur schnell andeuten. Worum es sich hier geht für den ersten Gebrauch, ist, dass das hier jeweils Objekte sind. Diese Rechtecke, die Sie sehen, sind Objekte und die Objekte haben einen bestimmten Typ, gehören einer bestimmten Klasse an. Die Klassen, die ich hier gewählt habe, sind die Klassen, die von Wricht in seinem Buch notiert hat, nämlich Notebooks und Manuskripte, quasi die handschriftlichen Materialien, dann TypeScripts, was immer getippt ist, und drittens die Diktate. Sehen wir uns das hier an, nicht? Wenn Sie es hier anschauen, dann ist nochmal zur Erinnerung nur, hier ist die von Richt Nomenklatur, die beginnt hier mit den Notizbüchern und zwar mit 100. Sie haben die großen Manuskriptbände, die dann eine wichtige Rolle haben. 109 ist das, was er, der Band 100, ja, Band 107, 108, 109 sind die Sachen, in denen die Notizen drin sind, nachdem er 1929 wiederum angefangen hat, philosophisch zu arbeiten. Das sind hier alles große Notizbücher. Das sind also von 109 bis 130 gehen die dann so runter, noch mehr. Das sind, wie gesagt, handschriftliche Dinge. Sie haben dann in den 40er Nummern, also über 40, 50er Nummern, das ist von Wricht gemäß auch noch, ist eben handschriftlich, und die, mit denen notiert er die Notizbücher. Die Notizbücher sind Vorstufen zu den Manuskriptbänden. Das ist also die erste Art von Nachlassfaktum. Hier sehen Sie die ganzen Taschennotizbücher, in die also mehr einen Skizzenblock-Charakter haben. Das können sich übrigens alles hier online ansehen, wie das aussieht. An einige Beispiele werde ich noch zu sprechen kommen. Und dann beginnen mit den 200er-Nummern hier die Notes on Logic 201 und dann die Typoskripte. Das ist also in verschiedensten Formen diktiert, Sekretariatsarbeit. Soll nicht, das dann nicht heißt, dass es nicht wieder überarbeitet worden ist. Und um es gleich mal direkt beim Schopf zu packen, das Typoskript 227 zum Beispiel, das Sie hier sehen, das ist da, das sind die philosophischen Untersuchungen, wie wir sie kennen in klassischer Sicht. Das ist also das ist die Druckvorlage für die philosophischen Untersuchungen. Und dann gibt es drittens die Diktate, die fangen mit 300 an. Das sind diese Diktate. Die brauchen wir auch, da werden wir nochmal schnell zu sprechen kommen drauf. Habe es das letzte Mal schon gesagt, wiederhole es jetzt hier noch einmal, weil es nun hier wirklich angezeigt ist. Das hier ist eine Serie den natürlichen Zahlen entlang, von oben bis unten, was sehr praktisch und übersichtlich ist, wenn man einmal durchscrollen kann, und was Ihnen überhaupt also gar nichts sagt, überhaupt nichts sagt über irgendwelche inhaltlichen Zusammenhänge der Manuskripte, die hier drinnen sind, weil sich die zeitliche Abfolge der Notizbücher, der Manuskriptbände, der Typoskriptbände und der Diktate vollständig anders, also meistens ganz anders verhält als im linearen Zusammenhang. Es ist zwar schon so, dass im Einzelfall zum Beispiel das Manuskript 107 vor dem Manuskript 108 angelegt worden ist, aber um es an einem speziellen Fall zu sagen, ich glaube, ich habe ihn schon erwähnt, das heißt nicht, dass zum Beispiel Wittgenstein in dem Prozess seiner Arbeit nicht irgendwann mal wieder zurück, wenn ihm zum Beispiel das Manuskript, der Manuskriptband, der gerade fällig gewesen wäre, gerade nicht vorhanden gewesen ist, weil er in England gelegen ist und er hat in Österreich gearbeitet, dass er nicht die Arbeit fortgesetzt hätte in einem früheren Manuskriptband. Das heißt, Sie können nach dem gar nicht gehen und oder sozusagen nur sehr, sehr beschränkt gehen. Sie müssen sich jedes Mal, wenn Sie da eine Aussage machen wollen, versichern, wie der Ablauf in Wirklichkeit sozusagen zu rekonstruieren ist, und dazu habe ich dieses Ding hier gemacht. Ich sollte dazu sagen, das basiert auf philologischer Detailarbeit von Alois Pichler im Wittgenstein-Archiv in Bergen und auch von Joachim Schulte. Joachim Schulte hat dies jetzt herausgegeben, das ist erschienen im vergangenen, nein, ist schon vorvergangen, ist schon 2001 erschienen, Philosophische Untersuchungen, Bielefelder Ausgabe, tausendseitiges, dickes Buch bei Suhrkamp, in dem er die relevanten Stadien der philosophischen Untersuchungen also per, im Druck dokumentiert und auch philologisch aufgearbeitet hat. Und da gibt es auch ein langes Vorwort und ein langes Nachwort, in dem auch sozusagen extra eingegangen wird auf die ganze Genese. Ich versuche das also kurz zu fassen. Sie haben hier nach dieser Notation, also ist D ist die Klasse Diktat, TypeScript ist klar TS und Manuskript ist MS, und Sie haben hier jeweils für die einzelnen Items die Katalognummer, mit der Sie das cross-checken können in der Bergen Electronic Edition. Wir fangen mal damit an. Die Story, die ich, wie gesagt, jetzt schon zwei, dreimal erzählt habe, aber ich muss sie hier nochmal wiederbringen, die philosophischen Untersuchungen. Wir wissen, sagen wir mal so, ne, worüber wir heute noch reden werden, ist, dass schon 1930 Wittgenstein ein Buch schreiben wollte, ein zweites Buch nach dem Tractatus. Damit kämpft er, 15 Jahre lang kämpft er damit mehr oder weniger, und wir steigen in die Geschichte ein, in einer, wie die Vorlesung ja auch heißt, Vorstufe zu den philosophischen Untersuchungen. Diese Vorstufe, wo es sozusagen real wird, wo man einen sinnvollen, sachlichen Beginn wahrnehmen kann, in der Story, die dann im Manuskript Typoskript 227 endet. Und dabei und sinnvoll ist dabei zu beginnen, dass er im Jahre 34 bis 35 einigen Studierenden in Cambridge das sogenannte Blue Book und das Brown Book diktiert hat. Hier geht es ums Brown Book. In diesem Brown Book fasst er zusammen Lehrinhalte für die Studierenden. Was er dabei verwendet, kommt aus Vorarbeiten, die wir auch unabhängig.
Es reicht nicht, dass es Baulärm gibt in dem Semester. So, jetzt bin ich wieder hier. Ich war beim Brown Book. Das Brown Book war, wie gesagt, ein Diktat an Schüler, Studierende, und er setzt sich, Wittgenstein nämlich, 1939 in Skjolden in Norwegen, an der Stelle, wo er die berühmte Hütte selber gebaut hat, setzt er sich hin mit dem Plan, sein Buch jetzt wirklich in Angriff zu nehmen, sein Buch zu schreiben. Dieses Buch nennt er philosophische, also dieses Manuskript steht drüber als Titel Philosophische Untersuchungen, Versuch einer Umarbeitung. Die Umarbeitung ist die Umarbeitung des Brown Books, das er auf Englisch diktiert hat, und er schreibt das Ding auf Deutsch jetzt. Das ist die zweite Hälfte des Manuskripts 115. Wenn Sie sich hier auf dieser Seite umsehen, dann finden Sie hier gleich am Anfang in Bergen die Versionen des Manuskripts 115. Dieses Manuskript 115 ist öffentlich zugänglich. Der zweite Teil davon, der eben beginnt mit philosophische Untersuchungen, Versuch einer Umarbeitung, ist das, was er 36 als Buch machen wollte. Er hört dann damit auf mit den spektakulären Bemerkungen, dieser ganze Versuch einer Umarbeitung ist nichts wert. Das hat ihn an dieser Stelle quasi aus dieser Produktion rausgerissen. Das Ergebnis dieser Umarbeitung ist publiziert im fünften Band der Suhrkamp-Wittgenstein-Werkausgabe. Und dieses Ergebnis heißt dort, ist genannt worden, eine philosophische Betrachtung von Rasch Ries. Diese philosophische
Die hat es deswegen so genannt, damit man es nicht verwechselt mit den philosophischen Untersuchungen, wie sie sich dann entwickelt haben. Und diese philosophische Betrachtung wird das sein, wo ich in der nach der Osterpause mal darauf zu sprechen komme, wo wir es uns genauer ansehen, was Wittgenstein da macht. Also an dieser Stelle werden wir dann echt in die Wittgensteinsche Philosophie eintreten. Es ist, das kann ich hier sozusagen schon vorweg schicken, eine vielleicht nicht ganz radikale, also sicherlich nicht so radikal wie zwischen Tractatus und dem, was er nachher schreibt, aber es gibt einen ziemlich deutlichen methodisch arbeitsmäßigen Unterschied zwischen dem, was er in der philosophischen Betrachtung macht, im Vergleich zu dem, was er in den philosophischen Untersuchungen macht, und auf das werde ich dann genauer eingehen. Hier sei es nur mal markiert, für dieses Brown Book gehen wir vielleicht mal doch dann gleich, damit wir das parallel machen können, auf die Skizze mit den Vorentwürfen, damit Sie hier sehen, was die Verhältnisse sind. Hier sind wir also mit dem Brown Book, sind wir auf 1934. Im Zusammenhang mit den vorliegenden Vorwortentwürfen beginnen wir, wie wir schon gesagt haben, schon 1930 das ist nun das Manuskript 109, die Frage im Hintergrund, die ich auch nur kurz andeute, ist, wie modelliere ich Vorworte, nicht? Ich kann im Zusammenhang mit der Großstruktur, nicht, mit der grobkörnigen Struktur des Nachlasses, habe ich mich einfach an den von Wricht angeschlossen und habe gesagt, okay, das eine mit der Hand, das andere mit dem Mund und das dritte mit der Schreibmaschine, ist ja eine greifbare, schöne Kategorisierung, die man die Sachen einpassen kann. In dem Moment, in dem man von Vorworten redet, ist eine andere Kategorie im Spiel, nämlich ich habe es genannt, Textbaustein-Kategorie, die von der Begriffsbildung nicht auf derselben Ebene steht, wie diese anderen Kategorien, die ja etwas mit dem sozusagen realen Medium der Verschriftlichung zu tun haben. Hier haben wir eine Analyseebene, wo wir geleitet werden durch so Überlegungen wie Vorwort, wo das Vorwort vorkommt, ob es diktiert ist, ob es geschrieben, getippt ist, spielt an dieser Stelle keine Rolle. Da gibt es interessante Folgeprobleme diesbezüglich. Das aber nur zur Erklärung, dass ich hier mit TPS arbeite und ich nenne die jeweiligen Items nach den Manuskripten, in denen sie vorkommen. Also hier haben wir das Katalog Item 109, 1930 begonnen und das erste vorwortartige Produkt in der Nachtraktatuszeit. Dazu ist interessant zu sagen, obwohl sich das sehr gut in meinen Bogen hineinpasst, den ich von Hegel aus gezeichnet habe, das ein einigermaßen solitärer Bestandteil. Das ist gerade eine Vorwortversion, auf die er nicht zurückgreift. Die steht alleine. Das kann man also, man kann sagen, das ist ein Vorwort zu einem Buch, von dem man noch nicht weiß, wie es aussehen soll und was da drinnen stehen soll. Ich werde Ihnen Beispiele dann gleich bringen, die deutlich machen, dass seine Vorstellung von dem Buch zur Zeit, in der er da geschrieben hat, noch alles andere als deutlich war. Dann gibt es einen zweiten Punkt, das Item 152,
Und in dieses Item 142, ich zeige Ihnen nur mal, wie Sie, wenn Sie sich das selber jetzt dann erarbeiten wollen, vorgehen. Position ist die Seitennummer. Sie haben das Item 152. Schauen wir uns das mal an hier. 152, das große Notizbuch. Leider ist das Ding hier so organisiert. Hier sehen Sie ganz schön, wie diese Sachen, da gibt es sozusagen Faksimile, Bestand davon, wie das als ein Skizzenbuch verwendet wird, diese Notizbücher. Und Sie müssen sich, ich habe mich nicht intensiv beschäftigt damit, vielleicht gibt es einen schnelleren Weg, aber den gibt es in jedem Fall. Sie müssen sich da unten weiterklicken bis zur Seite 13. Hier sind wir auf 13. Hier sehen Sie eine Notiz. Das ist jetzt von der vom Arbeitsablauf, wenn Sie den Zeitablauf im Auge behalten wollen, dann müssen Sie sich nach dem hier richten und finden dann in dieser Linie das entsprechende Item. Also Sie werden dann gleich weiter sehen, zum Beispiel, wir werden dann operieren mit Manuskript 117, 118, die dort natürlich um einiges vorne kommen und die müssen Sie mal überspringen. Das scheint noch nicht so schwierig zu sein. Wirklich aufpassen und sozusagen wirklich ärgerlich wird es, wenn Sie, wie ich das letzte Mal gemacht habe, hier Vorwort hineintippen. Nicht? Wenn Sie also nach allen Vorkommen von Vorwort suchen, dann kriegen Sie eine Liste, das ist sehr angenehm, von all dem, wo Vorwort vorkommt. Also so praktischer kann man es gar nicht haben, was aber weniger angenehm ist, ist, dass Sie diese Liste geordnet kriegen nach diesen Ordnungen hier. Das heißt, Sie können sozusagen, wenn Sie wirklich vom Prozess her denken, nicht davon ausgehen, dass die Liste, die Sie da kriegen, in irgendeiner für Sie sinnvollen Art und Weise geordnet ist. Sie brauchen erst ein Modell, mit dem Sie drüber sozusagen operieren. Und eine weitere Schwierigkeit, und gleich, das ist das Zweite, worauf ich gerade hinweisen wollte. Eine weitere Schwierigkeit ist die, dass es zwar verführerisch erscheint, zu sagen, wir haben jetzt diese schönen technischen Möglichkeiten. Erstens einmal brechen sie hin und wieder zusammen, wie man gerade bemerkt hat. Zweitens aber nicht, auch wenn sie nicht zusammenbrechen, da haben sie gewisse Tücken. Und die Tücke, wie Sie hier sehen, ist die, dass das der erste Ansatz eines Vorwortentwurfes ist, in dem Vorwort nicht vorkommt. Nicht? Das heißt, es spart Ihnen die Suchfunktion nicht, sich auch Gedanken darüber zu machen, also das zu lesen, kurz gesagt. Wenn Sie zum Beispiel jetzt über dieses Buch suchen, nicht? Dann kriegen Sie wieder so viel Einträge für Buch, wenn Sie sozusagen klug sind und sagen, naja, Vorwort ist es eben nicht, aber Buch, mein Buch, Vorwort oder so, wenn Sie diese Einträge versuchen, dann kommen Sie relativ bald in ein bisschen unübersehbares Terrain und dass die Moral davon ist, dass Sie eben beides benutzen müssen auf sinnvolle Art und Weise. Schauen wir uns das mal schnell an. Dieses Buch stellt meine Anschauungen über die Philosophie dar, wie sie sich in den letzten 8 Jahren entwickelt haben. Ich habe es so gut gemacht, als ich konnte, aber es ist doch in vielen Beziehungen unbefriedigend ausgefallen. Es mangelt Treffsicherheit des Ausdrucks, der Ausdruck ist weitschweifig. Was mit einem Strich hätte gezeichnet werden sollen, muss ich mit 10 Strichen, also undeutlich. Auch in anderer Beziehung ist das Buch schlecht. Auch in anderer Beziehung fehlt es dem Buch und so weiter. Das sind schon Dinge, da sehen Sie, er schreibt das mehrfach. Er probt den Ausdruck durch. Wenn Sie sich die Sachen genauer anschauen im Verlaufe der Entwicklung kommen sie auf etwas sehr Berührendes, würde ich sagen. Gerade an dieser Stelle gibt es also Dutzende Formulierungen, die er alle hingeschrieben hat, mit kleinen sprachlichen Veränderungen. Das ist zumindest der Hinweis darauf, dass er sehr, sehr klares Bewusstsein gehabt hat, das ihm sehr, sehr deutlich war. Es muss das, und auch und sozusagen unter welchen stilistischen Druck er sich gesetzt hat, es muss das, was da drinnen steht, stilistisch, ästhetisch, sachlich vollkommen genau passen. Wir haben so einen ähnlichen Effekt gesehen mit der Augustinus-Stelle, wo es auch also Dutzende Formulierungen darüber gibt, die sich mit der Wortstellung der Aussage beschäftigen. Augustinus beschreibt das Lernen der Sprache so, Augustinus beschreibt, wie Kinder die Sprache lernen, eine große Anzahl von unterschiedlichen Variationen. Ja? Die Farben, das hat mit Diplomat, das hat was zu tun mit normalisiert, das sind Varianten. Das hat etwas mit der Interferenz zwischen diplomatischer Transkription und normalisiert und Lesetranskription zu tun. Sie werden sehen hier, ich habe das ehrlich gesagt noch nicht studiert, wie es hier ist, weil ich einen anderen Zugang habe, der mir das Ganze deutlich macht. Es gibt zwei unterschiedliche Aspekte, unter denen man an diesen Text, an diese Wittgenstein-Texte herangehen kann. Nicht? Das eine ist, man dokumentiert möglichst präzise, was er auf einer Seite alles geschrieben und ausgebessert hat. Also den gesamten Arbeitsprozess, inklusive Durchstreichen, Neuschreiben, Einfügen, Umstellen. Das will man ja irgendwie, wenn man es ganz genau wissen will, alles wissen. Und zweitens gibt es aber die andere Interessenslage, da sagt man, es ist mir nicht so wichtig, die drei vorherigen Formulierungen zu kennen, die schließlich und endlich auf dieser Seite beim Wittgenstein dann zu diesem Resultat geführt haben. Das ist der sogenannte Lesetext. Also etwas, was man relativ flott lesen kann, ohne dass man die ganzen Varianten mit berücksichtigt. Und die haben eine Möglichkeit gefunden, die ich werde mir das mal genauer anschauen, wie die wirklich damit umgehen. Danke für den Hinweis. Sind mir an der Stelle noch nicht ganz klar. Diese beiden Sichtweisen damit hineinzunehmen. Und das kodieren sie durch unterschiedliche Farben. Also schauen wir es uns vielleicht mal an der Stelle an, wo wir waren bei 100. Gehen wir vielleicht gleich da zu dem 109. Das wird allerdings ein bisschen, weil wir da auf 204 kommen, wird das gleich ein bisschen mühsam werden. Aber nein, da können wir ja mal vorwärts suchen. Das geht leichter. Das gibt es auch. Vorwort fürs Wörterbuch der Volksschulen. Ist das das, was ich... Nein. Was ich suche, ist das hier, glaube ich. Ja. Das ist dieses hier, dieses singuläre Ding, 109. Das ist auf Seite 205 im Manuskript 109. Gehen wir vielleicht dazu. Ich habe hier die Nedo-Version. Der versucht das diplomatisch zu machen, also mit inklusive allen Varianten. Ich werde das eine doch noch nach Ostern machen. Dafür habe ich nämlich die Faksimile, damit Sie sich vorstellen können, wie die Seite wirklich ausschaut, von Wittgenstein selber geschrieben. Ich bringe Ihnen das nach Ostern, weil also vom Philologischen her das doch ganz sinnvoll ist. Jetzt
Jetzt ist es also so, wenn wir da den Nedo dazu nehmen, dieses Buch ist für diejenigen geschrieben, für die geschrieben. Es steht im Original zunächst einmal, dieses Buch ist für diejenigen geschrieben, und der Wittgenstein fügt statt diejenigen die ein. Und das finden Sie hier durch die schwarze Farbe angedeutet, dass das sozusagen ein Hintergrund ist. Dieses Buch ist für diejenigen geschrieben, welche dem Geist, in dem es geschrieben ist, freundlich gegenüberstehen. Also, ich lese mal den ganzen, der ursprüngliche Satz. Der ursprüngliche Satz hieß: Dieses Buch ist für diejenigen geschrieben, welche dem Geist, in dem es geschrieben ist, freundlich gegenüberstehen, hat er geschrieben. Und dann hat er das die, das welche und das Geist, in dem es geschrieben ist, ersetzt durch: Dieses Buch ist für die geschrieben, die seinem Geist freundlich gegenüberstehen. Und hier, ja, dies, ich kann das jetzt auch, was Sie da machen, weiß ich jetzt nicht ganz. Die seinem Geist, das stimmt schon. Die seinem Geist, in dem es geschrieben ist, das müsste man sich, das schauen wir uns noch an, jetzt dann im Faksimile, was die da konstruiert haben. Ja? Es kann natürlich sein, dass das fehlkonstruiert ist, es kann sein, dass der Wittgenstein es einfach nicht ausgebildet, dass er sozusagen da nicht durchgestrichen hat, vergessen hat, das durchzustreichen oder nicht. Das sind alles Zwischenresultate. Hier geht es dann weiter. Dieser Geist ist, glaube ich, ein anderer als der europäischen und amerikanischen Zivilisation. Also der nächste Satz heißt: Dieser Geist ist, glaube ich, ein anderer als der europäischen und amerikanischen Zivilisation, schreibt er. Und dann fügt er hinzu: als des Stromes der europäischen und amerikanischen Zivilisation. Was machen Sie da drauf? Ein anderer als der des Stromes der großen europäischen und amerikanischen Zivilisation. So geht das weiter. Das sind also zum Teil extrem verhüttelte Geschichten. Ja.